Ja, Löwe und Lamm, wie passen die zusammen? Bei Gott geht das und Jesus ist als das Lamm Gottes auch der Löwe, der siegt und das letzte Wort spricht. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank für die Musik und für die Lieder. Wir sind in unserer Predigtreihe in der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 und heute der Text Matthäus 5, 38 bis 48. Matthäus 5, 38 bis 48. Jesus sagt hier, ihr habt gehört, dass gesagt ist, etwa 2. Mose 21, 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, dass ihr aber nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir einen Rock oder Unterkleid nehmen möchte, dann lass ihm auch das Obergewand, den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt oder presst, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, etwa 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben. Und irgendwo wurde auch gesagt, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid oder sie grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ein Mann ging in den Zoo, blieb vor dem Elefantenkäfig stehen, schaute so ein bisschen hinein. Da stand ein alter Elefant, der hob den Kopf und hob dann seinen Rüssel und verpasste dem Passanten eine richtige kalte Dusche. Und die anderen sind zur Seite gesprungen, der Mann ging auch weiter und später fiel ihm ein, oh, es ist gerade 2 Jahre her, da habe ich hier in diesen Käfig eine glühende Zigarette reingeworfen. Die hat der Elefant genommen und hat so richtig gezappelt. Ja, die kalte Dusche. 2 Jahre später. Ich glaube, das Urprinzip in dieser Welt und auch die Grundlage aller Gerichtsbarkeiten sollte sein, wie du mir, so ich dir. Da stecken wir alle drin und das halten wir auch für sehr gerecht. Wie du mir, so ich dir. Oder wie ich dir, so du auch dann mir. Das ist logisch, das ist gerecht und so kann man doch in der Welt einigermaßen zurechtkommen. Jeder kommt auf seine Kosten und unser Ego ist befriedigt und bedient und Ruhe kehrt in unserem Geist ein. Wenn wir aber hier unseren Text lesen, merken wir, dass Jesus was ganz anderes sagt. Dass er dieses Prinzip und dieses Naturgesetz und dann auch schriftlich formulierte Gesetz in vielen Kulturen und Gerichtsbarkeiten eigentlich über den Haufen wirft. Und das nicht unterstützt dieses wie du mir, so ich dir. Sondern er macht im Grunde genommen deutlich, wie Gott mir, so ich dir. Und nur so kann die Negativspirale nach unten durchbrochen werden. Also wenn wir danach leben, wie du mir, so ich dir, ob in unseren Beziehungen, in der Gemeinde, in dieser Welt, Arbeitsplatz, Studium, dann werden wir diese Negativspirale fortführen bis zum tiefsten Punkt. Wenn wir aber von Gott beschenkt werden mit seiner Liebe, und anfangen zu lieben nach dem Motto, wie Gott mir, wie er mich heute beschenkt, vielleicht heute Morgen, wie er mir begegnet ist und was er für mich getan hat, so ich dir. Dann wird etwas neu. Dann kommen Ehepaare aus der Negativspirale heraus. Dann werden Gemeinschaften, liebevolle Gemeinschaften und ein wunderbarer Ort, auf den man sich freut und den man wirklich vermisst, wenn man 3 Monate vielleicht nicht da war. Das, was Jesus hier sagt, ist absolut revolutionär. Ihr habt das so flüchtig gehört. Und es ist wirklich so, wenn am Ende der Predigt etwas Harmloses steht, war es eine richtig schlechte Predigt. Man ist ja schnell geneigt, das, was Jesus sagt, zu polieren, runterzuschrauben und diesen, oh, was sagt ihr da, rauszunehmen, damit es schön gemütlich bleibt, wir uns nicht groß ändern müssen und so schön friedlich unseren Glauben dahin schlummern können. Wenn wir das, was Jesus hier sagt, mal nicht verändern und nicht abmildern, sondern mal revolutionär und krass auch nehmen, müssen wir eigentlich schier aufschreien. Und unser Leben stellt sich auf den Kopf. Aber zum Guten, weil so seine Liebe Einzug hält in unsere Herzen und in diese Welt, da wo wir mit Menschen zu tun haben. Am Ende heißt es ja, was Jesus hier sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also eigentlich ein unmögliches Wort. Was sagst du da, Jesus? Gott ist vollkommen. Da ist keine Dunkelheit. Er ist Licht. Und da ist kein Wechsel. Er ist rein. Er ist gut. Absolut. Das ist Gott. Ohne Fehler. Und jetzt sollst du vollkommen sein wie Gott und bleibst da ruhig sitzen? Hoppla, wie geht das? Müssen wir den Vers streichen? Hat Jesus ein bisschen zu hoch gegriffen? Ist das mal wieder so ein Wort in der Bibel, was man nicht ernst nehmen sollte oder doch zumindest umdeuten sollte, bis es irgendwie passt? Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nun muss man wissen, dass der Hebräer unter Volk oder in der griechischen Welt dann später unter Vollkommenheit nicht die Qualität eines Objekts gemeint ist. Ein fehlerloses Lamm und so weiter und so fort. Sondern es ist unter Vollkommenheit, hier steht dieses Wort Telos, Ziel. Also das heißt, ihr sollt ans Ziel kommen, wie Gott der Vater am Ziel ist. Und da ist jetzt die Frage, was ist die Bestimmung deines Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens und der Rettung Gottes, dass Jesus alles für dich getan hat? Dass wir sein in das Ebenbild Gottes zurückkommen. Gott hat den Menschen erschaffen, sich zum Bilde Gottes. Und Christus ist der Erstgeborene und führt uns zurück in das Ebenbild Gottes, in das Gegenüber zu Gott. Und unser Text entschlüsselt und macht deutlich, dieses Ziel, diese Bestimmung, diese Ebenbildlichkeit Gottes ist Liebe, Agape. Dass wir so lieben, wie Gott uns geliebt hat, das bedeutet, dass wir vollkommen sind, wie Gott vollkommen ist. Und erst wenn aller Glaubenswachstum und alle Lehre, die du dir reinziehst, Tag ein, Tag aus durch CDs und YouTube und alles Mögliche, wenn alles, was du dir so reinziehst, nicht so einen großen Kopf am Ende schafft, sondern die Agape, die Liebe Gottes in deinem Leben groß werden lässt, dann bist du vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Dann kommst du zum Ziel, zum Telos deiner Erlösung, deiner Berufung, deiner Bestimmung. Und das ist sehr wichtig. Also wenn zu Hause, nochmal das zum Verdeutlichen, was vollkommen bedeutet, dieses Telos, mal wegen der Schraube ist locker, nicht hier, so irgendwo an der Wand, und ich gehe zum Baumarkt und kaufe einen Schraubenschlüssel, um diese Schraube anziehen zu können. Dann komme ich zu Hause an und dieser Schraubenschlüssel passt genau auf die Mutter. Wer das nicht weiß, was Mutter ist bei Schrauben, Papa erklärt das. Passt genau auf die Mutter. Nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu dick, nicht zu dünn und kann genau super die Schraube anziehen. Da würde dieses Wort vollkommen stehen. Telos. Dieser Schraubenschlüssel hat seine Bestimmung erreicht. Es passt. Lebt in der Bestimmung und kann diese Schraube anziehen. Im Timotheusbrief, da schreibt Paulus, die Hauptsumme oder auch wieder Telos, Endziel aller Unterweisung, all dessen, was du dir so reinziehst, aber ist Liebe, Agape, aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungefährtem Glauben. Andere haben ein anderes Hauptziel. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz und dann wollten sie die Schriftmeistern und Geschlechtsregister und Tüfteleien bis hin zu den letzten theologischen Feinschliff, aber Liebe nicht. Also wenn bei allem, was du hörst, nicht Liebe rauskommt, hörst du verkehrt. Das ist keine Wischiwaschi-Liebe, es ist diese Agape-Liebe, diese Hingabe Jesu am Kreuz, die mich erreicht und durch mich andere erreichen will. Dass ich aus diesem Gesetz, wie du mir, so ich dir, herauskomme und in dem Gesetz lebe, wie Gott mir, so ich dir. Wenn das dann nicht mal rauskommt, hörst du verkehrt. Liest du die Bibel falsch. Es wird bei Gott eben immer ganz praktisch. Kein gnostisch aufgeblähter Kopf, sondern eine Hilfe für die Menschen, ein Segen für die Welt, eine Neugestaltung der Gemeinschaft. Und wenn man überlegt, wo hinein Jesus damals diese Worte von der Feindesliebe und von dem Nichtvergelten, also von der Überwindung des Egos hineingesprochen hat, können wir nochmal ganz neu verstehen, wie wichtig das ist. Israel damals war ein völlig zerstrittenes Land. Viele Jahrhunderte besetzt, nicht mehr unter eigener Regierung. Galiläa oben, also da waren über Jahrhunderte fast keine Juden mehr angesiedelt. Bis Aristobul mal wieder welche zurückholte, sodass zur Zeit von Jesus in Galiläa, und das war ja das ganze Wirkungsgebiet von Jesus, bis auf 2-3 Reisen nach Jerusalem, dass das ganze Wirkungsgebiet von Jesus und da, wo er die Bergpredigt hielt, da waren zur Zeit Jesu vielleicht gerade mal kurz über oder ein bisschen über 50% jüdische Bevölkerung. Es war also die Riesenthematik Säkularisierung. Was ist noch der Glaube, was ist noch die Tora, was ist noch das Alte Testament, das griechische Denken und die griechische Kultur und das römische Staatswesen überfluten ja alles. Und da hatten die zu kämpfen. Es waren Phönizier da, es waren Griechen da, es waren Araber da, es war ein Riesenmischvolk und die Juden verloren ihre Identität. Und dann gab es auch noch die Samariter, die glaubten nichts Gescheites. Mit denen hatte man ständig auch Krach. Und die Theologen waren zerstritten, die Sadduzäer sagten, wir passen uns dieser Strömung an. Wir halten das Alte nicht mehr hoch. Und da waren die Pharisäer, die haben gesagt, nein, wir müssen am Alten festhalten, sonst verwässern wir. Und da waren die Essener, die gesagt haben, lasst uns doch in Ruhe. Die haben sich zurückgezogen in die Einsamkeit. Und da waren die Zeloten, die haben gesagt, nein, wir nehmen das Schwert und richten mit dem Schwert das Reich Gottes auf. Das war ein Hecki-Mecki. Und man hat sich betrogen. Nicht nur die Zöllner haben die Leute übers Ohr gehauen. Man hat sich gestritten, darf man eine Frau schon aus der Ehe entlassen, wenn sie das Essen anbrennen lassen hat. Theologische Schulen feiteten hier an solchen Punkten. Und in dieses Ganze hinein hat Jesus eine Schar der Nachfolger seiner Jünger und gibt seine Liebe in die Jüngerschaft hinein und sagt, und ihr bringt was ganz Neues, was ganz anderes in dieses kaputte Volk, in diese kaputte Gesellschaft, in diese kaputten Beziehungen hinein. Ihr bringt meine Liebe, die Vollkommenheit des Vaters, die Agape hinein. Das ist die Berufung. Und das ist revolutionär und völlig anders, als man gewohnt war zu leben. Die Überwindung des Egos durch die Agape, hier sind zwei Dimensionen, also im zweiten Teil des Textes ab Vers 43 ist die Breite der Liebe beschrieben, diese Agape-Liebe. Und im Text davor, 38 bis 42, die Tiefe dieser Agape-Liebe, die allen Ego überwindet. Die Breite der Liebe, da sagt Jesus ja, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind, also Jesus sagt, er greift ein Zitat auf, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das steht so nicht im Alten Testament drin. Im 3. Mose 19 steht nur drin, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber es steht nirgends, du sollst deinen Feind hassen. Das steht auch nicht im Alten Testament. Aber das war die Folge, richtige Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten, also wenn wir unseren Nächsten lieben sollen, dann müssen wir ja alle, die nicht unsere Nächsten sind, nicht lieben. Und weil es nur zwei Pole geben kann, müssen wir sie hassen. Hassen heißt nicht gleich totschlagen, sondern hassen kann bedeuten ablehnen, abstempeln, links liegen lassen, kalte Schulter zeigen. So haben sie ja gelebt damals. Und Jesus sagt, nein, liebet eure Feinde. Dieses, du sollst deinen Nächsten lieben, gilt allen Menschen. Liebe ganz breit und Liebe nicht schmal, nur für die, die mir Gutes tun oder für meine Brüder und Schwestern, sondern Liebe für alle. Das sagt Jesus, ganz breit. Und er nimmt hier den himmlischen Vater als Beispiel und sagt, wenn ihr Söhne dieses Vaters seid, Kinder seid, dann ihr auch so. Wenn Gott es regnen lässt, lässt er es über die Gerechten und Ungerechten, über die Frommen und Gottlosen regnen. Also das will ich jetzt kein Urteil sprechen, aber wenn es mal regnet, regnet es nicht nur auf meinem Garten, sondern beim Nachbarn auch. Vielleicht ist er auch ein besserer Kerl wie ich. Kann sein. Ne? Aber Gott macht da nicht irgendwo einen Strich. Bei euch wahrscheinlich auch nicht. Und wenn Gott die Sonne scheinen lässt, lässt er sie über die Gottlosen und über die Frommen, über die Gerechten und über die Ungerechten scheinen. Er macht keinen Unterschied. Seine Versorgung, seine Güte gilt allen Menschen. Seine Erlösung erreichen die, die zum Glauben kommen. Er hebt hier jetzt nicht auf gerecht und ungerecht. Das tut Gott nicht. Aber er sagt, meine Güte, meine Versorgung gilt allen. Gott bewahrt ungläubige Leute vor Unfall und Schaden. Er bewahrt auch gläubige Leute vor Unfall und Schaden. Gläubige werden krank und Ungläubige werden krank. Also da könnt ihr ja mal Statistiken anführen. Ihr werdet keine sonderlich auffälligen Ergebnisse finden. So ist Gott. Gott sei Dank. Seine Liebe ist ganz breit, umspannend über diese ganze Welt, über alle Schichten, über alle Völker, Rassen, darf man das noch sagen, ethnische Gruppen, wie auch immer. Er ist völlig umspannend, seine Liebe. Unser Nachbar in Norddeutschland, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, aber dem sein Mais ist genauso hoch gewachsen wie unser Mais, obwohl er mit Gott nichts am Hut hat. Und manchmal sogar noch höher. Und das Getreide hat mehr Ertrag gebracht. So ist Gott in seiner Liebe. Und jetzt frag dich mal mit deiner Liebe, bist du nur freundlich zu denen, die dir freundlich sind? Grüßt du nur die, die dich grüßen? Da, wo du lebst? Sortierst du ganz genau? Dem bist du wohlgesonnen? Den anderen bist du nicht wohlgesonnen? Das kann in der Gemeinde so sein. Da gibt es ein paar Ecken, die lässt man links liegen. Das kann am Arbeitsplatz sein. Und dann sagt man, ja, der ist ja irgendwie auch blöd. Der ist ja zu mir auch nicht freundlich. Der grüßt ja nicht mal. Jesus sagt, hoppla, liebet eure Feinde. Seid wie der Vater im Himmel. Seid vollkommen in der Liebe, wenn es um die Breite geht. Macht keine Ausnahmen, gar keine Ausnahmen, überhaupt keine Ausnahmen. Und das könnt ihr nur, weil Gott seine Liebe in unser Herz gibt. Oder denken wir an eine Familie. Meinetwegen ein Vater, eine Mutter, wie auch immer, zwei Söhne oder zwei Töchter, wie auch immer, meinetwegen zwei Söhne. Und der eine Sohn ist ein anständiger Sohn und der andere nicht. Oder der eine Sohn ist gläubig und der andere ist nicht gläubig. Mal ehrlich, behandelst du beide gleich? Wenn nicht, dann bist du nicht in der Liebe des Vaters. Behandelst du sie wirklich gleich, wenn es um das Interesse geht, um die Zeit, um die Zuneigung? Ja, man hat ja eigentlich sogar zu einem Kind, das nicht an Jesus glaubt, schier eine größere Liebe. Das habe ich bei meiner Mutter gemerkt. Eine schier größere Liebe. Und regt man sich dann auf über diese größere Liebe? Oder freut man sich drüber? Wie machst du das als Vater und als Mutter bei deinen Kindern? Gott sagt hier eindeutig, er lässt die Sonne über Gerechte und Ungerechte, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Diese Agape-Liebe ist ganz breit. Und sie gilt allen im gleichen Maße. Sonst kann nichts gedeihen, nichts wachen. Und wenn man da ganz fehlgeleitet gewesen ist in den Jahren der Vergangenheit, sollte man Buße drüber tun. Sich vielleicht sogar entschuldigen. Oder sich irgendwas einfallen lassen. Hey hoppla, da war ein völliges Ungleichgewicht. Ich habe meine Kinder sortiert in gläubig und ungläubig, was die Güte und die Liebe anbelangt. Oder in angenehm und unangenehm. Es ist übermenschlich, was ich sage. Ne? Es ist göttlich. Und Gott ist die Quelle aller Liebe. Und er gibt den Geist, den er in sich hat, auch in uns hinein. Und deswegen ist es nicht unmöglich. Und deswegen können wir uns täglich beschenken lassen und korrigieren lassen, um in seiner Liebe zu leben und zu geben. Gottes Liebe, die Agape, durchbricht allen Egoismus. In der Breite, dass wir keine Ausnahmen machen, auch die lieben, die uns nicht so mögen, aber auch in der Tiefe, in diesem vorigen Text, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da geht es ja noch weiter, Beule um Beule, Hand um Hand, Fuß um Fuß und diese Dinge. Ich aber sage euch, widerstrebt dem Bösen nicht oder dem Übel. Wenn ich ihm auf die rechte Backe haut, halt ihn auch die linke hin und so weiter. Einmal ist das natürlich eine wunderbare Ordnung und Richtlinie, dieses Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und Jesus hebt das hier auch nicht auf für die Welt, aber er hebt das auf für seine Jünger und für den persönlichen Umgang mit Menschen. Es war schon im Alten Testament revolutionär, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieses Gesetz hat eine gerechte Grundlage geliefert für alle Gerichtsbarkeiten. Denn es wäre ja schade, wenn jemand eine Ziege klaut und dafür müsste er nur eine Maus erstatten. Nicht so sonderlich gut, ne? Oder jemand klaut eine Ziege und er muss 100 Ziegen erstatten. Auch nicht so gut, ne? Und jemand klaut dir die Handtasche und er gibt dir dafür einen Kamm. Und der Richter wird sagen, so ist okay. Das wäre nicht gut für die Menschen, für das Volk. Deswegen war das revolutionär, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es war eine gute Grundlage für die Gerichtbarkeit, eine gerechte Grundlage für die Obrigkeit. Und es war vor allem auch eine Eindämmung der Blutrache, der Vergeltung. Das nahm ja kein Ende. Da wurde ja oftmals die ganze Sippe mitvernichtet und dann wurde zurückgeschlagen und die andere Sippe auch. Es gibt Völker, die haben sich dadurch ausgerottet. Und Gott sagt im Alten Testament, nein, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das gilt auch heute im Grunde genommen noch für Gerichte, für Obrigkeiten, für Staaten. Wie sollen sie sonst richten? Sie können ja nicht nach dem richten, wenn dir einer einen Mantel fordert, dann gib ihm auch noch den Rock dazu. Das würde heißen, im Gericht, da hat jemand dir die Handtasche gestohlen. Es geht zum Gerichtsprozess und der Richter sagt so, dann gib dem Dieb noch eine zweite Handtasche dazu. Da würden wir alle sagen, also hoppla, das ist nicht Gott. Das ist keine Erhaltungsordnung für diese Welt und dem Bösen gegenüber. Also es gilt für unseren Glauben, es gilt für unseren Nächsten, es gilt für unser persönliches Leben, aber es ist kein Gesetz, so wie Gandhi oder andere forderten, für eine ganze Welt. Es wäre schön, aber das haben wir erst mit erneuertem Herzen in der himmlischen Heimat im Paradies so. Es würde ja, um das nochmal deutlich zu machen, zum Beispiel ein Richter muss im Gericht jemanden verdonnern, weil er 5.000 Euro gestohlen hat. Und der kriegt seine gerechte Strafe dafür. Und der gleiche Richter geht nach Hause und er sieht und weiß, der Nachbar hat seinen Müll bei ihm in den Garten drüber geschmissen. Es kann sein, dass dieser Richter, wenn er gläubig ist, aufgefordert durch das, was Jesus sagt, sich ganz anders verhält. Und sich überlegt, Mensch, ich möchte meinen Nachbarn auch mal für Jesus gewinnen. Ich möchte nicht alle Türen zuschließen. Und dass er sagt, okay, hier mache ich nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, ich nehme nicht den Müll und meinen Müll dazu und werfe das auch noch rüber. Als Richter würde ich das tun und auch tun müssen. Aber als Christ und als Privatperson drücke ich vielleicht mal die Augen zu. Und wenn das wieder passiert, komme ich mal in ein gutes Gespräch. Und so weiter und so fort. Dass wir ein bisschen verstehen, wie das gemeint ist. Und beides ist Gottes Wille. Sowohl das im Gericht, als auch das im Persönlichen. Aber er sagt zu seinen Nachfolgern, er sagt zu dir und zu mir, wenn es um unser persönliches Leben geht und nicht um eine Staats- oder Amtsfunktion, widerstrebt nicht dem Bösen. Wenn dich jemand auf die eine Backe haut, dann halt die andere hin. Wenn jemand dein Untergewand nehmen will, dann gib auch dein Obergewand noch. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh zwei mit ihm. Und wenn jemand bittet, dann borge ihm. Das ist dieser Punkt, wo ich sage, Leute, was sagt ihr das da überhaupt? Kann man so leben? Müsste er seine Jünger nicht in Schutz nehmen vor dem Bösen und sagt, widerstrebt dem Bösen nicht? Und ich glaube, gerade das, wenn wir das leben, ich möchte es auch von niemandem fordern, aber wenn jemand das, weil er vor Jesus steht und in jeder Situation neu überlegt auch und prüft, das lebt, ist es die Revolution der Liebe. Es ist nicht nur, dass wir den Feind besiegen, sondern ihn sogar erobern, vielleicht für die Liebe Gottes und für ein neues Leben. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, das möchte ich nicht abschwächen. Das möchte ich wirklich für uns so stehen lassen. Wenn ich jemand auf die rechte Backe hau, halt ihm auch die linke hin. Wenn jemand dir deinen Unterrock klaut oder Untergewand, dann gib auch den Mantel. Und wenn jemand sagt, du eine Meile mit, dann geh auch die zweite Meile mit. Das möchte ich nicht abmindern, nicht lindern. Man muss es ja übertragen auf die Verhältnisse, in denen man drin lebt. Aber wenn man wirklich was erreichen will, mutet Gott uns die Revolution dieser Liebe zu. Von Jesus selber heißt es ja, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht zurück. Wir sind anders erzogen, ich weiß. Unsere Gesellschaft tickt anders. Und ich höre auch schon die Stimme sagen, müssen den Christen alles mit sich machen lassen? Nein, müssen sie nicht. Aber es geht um eine persönliche Führung, um ein persönliches Stehen vor Gott und um konkrete Menschen, wo ich entdecken kann, wenn ich auf Jesus schaue, ich sollte jetzt hier wirklich so handeln. Darum geht's. Es sind ja vier Bereiche angesprochen. Dieses, wenn jemand dich auf die rechte Backe haut, halt auch die linke hin. Da geht es um die Ehre des Menschen. Ne? Also wenn da jetzt die rechte Backe, hier meine rechte, müsste der andere ja mit der Rückhand draufhauen. Ne? Überleg mal kurz, wo ist die rechte Backe? Wange. Und der vor dir steht, der schlägt mit der Rückhand oder er verdreht sich derart hier die Hand. Ne? Also der Schlag mit der Rückhand war eine doppelte Entehrung für einen jüdischen Menschen. Er wurde Schmach in der Öffentlichkeit. Und Jesus sagt im Grunde genommen, du trage das. Trage das um meinetwillen, wenn man dich um deines Glaubens willen entehrt. Und wie wir Christen sind entehrt worden. Man hat ihm manchmal den Besitz genommen, man hat sie manchmal als Feiglinge dargestellt im Ort, man hat sie an den Pranger gestellt wegen was weiß ich und so weiter. Und Christen haben diese Entehrung ertragen und ertragen können, weil sie wussten, in Gott bin ich geehrt, ich bin ein Königskind. Ich bin im Letzten nicht darauf angewiesen und haben eben nicht mit der Faust zurückgeschlagen oder mit gleicher Münze zurückbezahlt. Das ist ein empfindlicher Punkt, auch bei mir. Wenn man mir an die Ehre geht, da bin ich sehr empfindlich. Und da überreagiert man auch. Und da kocht der Kessel auf einmal. Und da sind wir besonders geneigt, wumm, zurückzuschimpfen mit schlimmen Worten oder Handlungen. Und Jesus sagt, nein, wenn du mir nachfolgst und nicht nach deinem Ego leben willst, sondern nach der Agape-Liebe, dann halt auch die andere Backe hin und schlage nicht zurück, wenn man dich entehrt. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist der Bereich des Rechts. Wenn jemand mit dir rechten, also vor Gericht gehen will, um deinen Rock, also dein Untergewand zu nehmen, es gab Untergewand und Mantel, dann lass ihm auch den Mantel, dass Jesus sagt, also geh nicht, prozessiere nicht ständig um dein Recht. Ne? Eigentlich darf er dir den Unterrock oder zumindest den Mantel darf er dir vom Gesetz her ja nicht mal nehmen. Im Alten Testament heißt es, okay, wenn jemand mir was schuldet, kann ich den Mantel von ihm nehmen, aber bevor es Nacht wird, muss ich ihm den Mantel zurückgeben. Ne? Weil er diente in der Nacht auch als Decke. Sonst hatte man da nicht viel. Also eigentlich ist es dein Recht, den Mantel zu verweigern und im Gericht um dein Recht zu kämpfen. Und Jesus sagt, nein, tu es nicht. Und im Hinterkopf, es ist eine alles überwindende Liebe, die aus Feinden Freunde machen kann und wird. Und wenn dich jemand, das ist der dritte Bereich, nötigt, eine Meile mitzugehen, hier geht es um Dienst, dann geht zwei mit. Damals war es so in Israel, es könnte ein römischer Soldat kommen, der tickt dich mit dem Speer an und sagt so, den nächsten Tag schleppst du dieses Kriegsmaterial bis zu dem und dem Ort. Nur ein Beispiel. Da hatte man Esel, aber der Esel allein, der wäre weg gewesen, also geht man mit. Wir wissen das bei Simon von Kyrene. Der wurde einfach geschnappt, der kam von der Arbeit, der war schon total müde, wurde geschnappt und musste das Kreuz Jesu nachtragen. Das war damals dieses Pressen, Rekrutieren für einen Tag, für eine Meile. Und Jesus sagt dann, mach noch einen Schritt mehr, sagt Jesus. Da wo jemand sagt, Mensch, hilf mir doch. Eigentlich will ich überhaupt gar nicht. Und Jesus sagt, dann mach noch einen Schritt mehr. Zeige meine Liebe. Du hast immer noch Zeit genug. Du kriegst immer noch alles geregelt. Mach es einfach. Es ist revolutionär. Billiger geht es eben nicht. Und gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Man kann ja schon so einen kleinen Bogen machen, wenn man weiß, oh, der bräuchte eigentlich ein bisschen Geld, ich habe zwar genug. Da macht man lieber mal so einen kleinen Bogen, dass man gar nicht gefragt wird und dann schlechtes Gewissen hat, wenn man Nein sagt. Und Jesus sagt, nein, die Liebe hört nicht beim Geld auf, die fängt beim Geld an. Und im Grunde genommen sagt er ja, leihe etwas von dem, was du geliehen bekommen hast. Das ist ein toller Satz, ne? Leihe etwas von dem, was du sowieso nur geliehen bekommen hast. Das ist die biblische Sicht, wenn es um Besitz und Geld geht. Du leihst ja dann nur etwas von dem, was du sowieso nur geliehen bekommen hast. Revolutionär, finde ich. Aber das ist diese Liebe, die überwindet. Die Gesellschaft damals und unsere Gesellschaft ist ja nicht viel anders. Es ist diese Liebe, die im Kleinen und dann immer sichtbarer werdender Veränderung schaffen kann und schaffen will. Das ist die Agape-Liebe, wo Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr kennt vielleicht diesen Film, Musical oder Buch Les Miserables. Ist ja oft verfilmt worden, wo dieser Jean Valjean, heißt er wohl, 19 Jahre im Zuchthaus, im Arbeitslager war. Er hatte ein Brot gestohlen und war für 5 Jahre, also war 1815 in Frankreich, er hatte ein Brot gestohlen und war 5 Jahre deswegen im Zuchthaus, wollte ein paar Mal ausbrechen und da wurden 19 Jahre draus. Auf Bewährung kam er frei mit einem gelben Zettel und weil er diesen gelben Zettel hatte, wurde er nirgends angestellt, um sich was zu verdienen. Und er musste oft auf der Straße und auf den Bänken schlafen, weil ihn niemand beherbergen wollte. Und trotzdem wurde er ein Mann, der später ganz, ganz viel Gutes tat. Bürgermeister wurde, eine Fabrik hatte für arme Leute. Wie ist er zu dem geworden? Er übernachtete in einem Kloster eines Bischofs. Und das ganze Elend kam über ihn. Und da hat er in der Nacht aus der Geldbörse und auch so, da hat er das Silber des Bischofs und der Kirche gestohlen. So in den Bauschrein und ist abgehauen in der Nacht. Am nächsten Tag stand er aber schon wieder in dem Kloster. Die Polizei hatte ihn gleich erwischt. Und das hätte lebenslänglich bedeutet für ihn. Und wollten nur noch mal wissen, die Polizisten vom Priester, vom Bischof, ob das auch das Silber ist. Und der Bischof schaut den Jean Valjean an und schaut auch die Polizisten an. Und sagt, jawohl, das habe ich ihm gegeben. Ich habe hier noch 2 Silberleuchter, Kronleuchter oder Leuchter, 2 Silberkerzenständer. Und die gebe ich dir auch noch mit, Jean Valjean. Und mach aus deinem Leben etwas Gutes. Und dann war er frei. Und das hat sein Leben so auf den Kopf gestellt und so revolutioniert, dass er ein großer Wohltäter und so weiter, ihr kennt vielleicht den Film, wurde. Diese Liebe, die nicht heißt, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das ist das Einzige, glaubt mir es, was einen Menschen verändern kann. Hier im Herzen verändern kann. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe, die in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Eine ganz andere Liebe, diese Agape. Eine Liebe, die uns revolutioniert und verändert. Und eine Liebe, die durch uns diese Welt und Menschen verändern möchte. Herr, lass uns in deiner Nähe leben. Lass uns aus dem schöpfen, was du für uns getan hast. Und lass uns widerspiegeln und leben, was du, Herr Jesus, in deinem Wort sagst. Amen.